Hallo Heiko.
Hallo Daniel.
Heute geht es um das Thema Deep Search, Deep Research, tiefe Forschung, einer der coolsten Features im AI-Bereich, wie ich es finde. Wir haben mal wieder ein neues Projekt entdeckt, was wir vorstellen wollen. Wahrscheinlich hast du auch schon von gehört, Manus AI, ein anderer Ansatz, sage ich hier vorab. Es geht nicht nur darum, dass irgendwie ein neues LLM gefunden wurde, das wurde nämlich nicht, sondern hier kannst du komplexe Abfolgen, größere Aufgaben der AI überlassen. Wir teilen so ein bisschen Wins und Fails und alles wie immer hier bei Apropos Tech im Business-Kontext.
Genau, also bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurze Eigenwerbungen in eigener Sache von meiner Seite aus. Ich veranstalte, wenn das hier online geht, in 8 Tagen mutmaßlich ein Event, den Internet Marketing Kongress, zum 16. Mal tatsächlich. Mache ich seit 2010 Jahr für Jahr. Und da möchte ich alle, die hier zuschauen, nochmal herzlich einladen, mit dabei zu sein. Das ist im Kapitoltheater Offenbach, ist ein 2-Tages-Event. Überblick über Online-Marketing, was gibt's für neue Trends, was ist angesagt, was nutzt man heute natürlich auch. Ein sehr starker Fokus auf KI, logischerweise. Ich selber mache auch zu dem Thema ein paar Sachen. Schaut vorbei, internetmarketingkongress.de ist die Seite, ist auch, glaube ich, verlinkt in den Shownotes. Und mit dem Gutscheincode Insider gibt es noch 50% Rabatt auf die Tickets, die es noch gibt. Es gibt nur noch das kleine und das große Ticket, aber darauf aktuell noch 50% off mit dem Code Insider einfach ausgeschrieben. Also ich freue mich auf viele, viele Teilnehmer und auf ein tolles Event natürlich.
Ich drücke dir die Daumen, Heiko, und ich kann ja hier auch nur jedem Zuhörer und Zuschauer empfehlen, dem IMK zu besuchen. Ein Event, was auch für mich den Durchbruch im Internetmarketing bedeutet hat. So, wir steigen ein mit einer Funktion, die mir besonders gut gefällt aus einem wichtigen Grund, weil die ersten Probleme beim Thema AI und die auch extrem gestört haben, war ist das Thema Fantasieren. Ja, also eine Antwort hört sich super valide an. In Wahrheit wird da aber größter Quatsch geredet. Und da sind viele Stufen passiert. Also die Wege zu einer wahreren Antwort sind bestritten und wir sind da aktuell bei einem Punkt, wo es, wo man sagen kann, eine Funktion namens Deep Search gibt hiermit die besten Antworten, die man haben will, erst recht auch, wenn man umfangreichere Recherchen hier der AI überlassen will. Wo findet man Deep Search? Wir haben das hier schon vorgestellt. Die ersten, die es frei rausgegeben haben, ist Elon Musk gewesen mit Grok 3. Also Grok 3 kann ich auch nur empfehlen. Kostenloser Zugang am eingeschränkten Markt, Maße dazu. Dann Perplexity kann ich auch nur empfehlen. Man kann, glaube ich, wirklich eine Handvoll Suchanfragen erstellen, sodass ich auch aktuell, obwohl ich jetzt gerade ChatGPT für diese Funktion nutze, immer noch Perplexity einsetze, um hier nicht ganz meine Credits zu vergeuden. Nochmal, was ist der riesige Vorteil von Deep Search? Wir kennen alle dieses Thema Reasoning, also quasi der Validitätscheck, der eigene Validitätscheck der Antwort, die herausgegeben wurde. Und das war mit so einem Modell wie dem O1-Modell von ChatGPT schon eine wirklich gute und wertvolle Sache. Man hat gemerkt, man hat seinen Prompt eingegeben. Es wurden ein paar Webseiten besucht, um vielleicht nochmal ein paar Informationen zu sammeln und vor allen Dingen auch die eigene Antwort, die man geben möchte, zu validieren. Und das hat schon riesig geholfen. Was Deep Search, um jetzt mal einfach nicht ständig die Terminologie zu wechseln, was Deep Search hier macht, die Anzahl der Webseiten, die besucht wird, die ist um ein Vielfaches höher. Ich habe bei einem Test gehabt, der lief 8 Minuten und dort wurden 160 Webseiten durchsucht. Und auch wenn ich mich hier wiederhole, ich finde es mega, was für eine Power uns kleinen Unternehmern damit in die Hand gegeben wurde. Denn man muss sich vorstellen, es gibt da draußen eine ganz große Welt von Verlagen und Datenlieferanten, die sehr teuer Branchenreports verkaufen. Also du bist in irgendeiner Branche und du willst sogar zu irgendeiner Region eine Studie haben. Das würde dich viel, viel Geld kosten, das in Auftrag zu geben oder das selber durchzuführen. Und dort gibt es Spezialthemen, wo es dann besonders teuer wird. Ja, also irgendwelche Marktstudien im Bereich Private Equity, das lassen die Private Equity Firmen sich wirklich was kosten. Und wir haben es damit in der eigenen Hand. Und wir selber haben damit quasi nochmal einen umfangreicheren und besseren Zugang zu Informationen, nämlich unseren eigenen Studienersteller oder ein riesiger Validitätschecker. Übrigens, ich merke das auch in der täglichen Nutzung. Einer dieser Hemmnisse, die immer da waren, ist, ich sag mal, Anzahl von Kontakten in einer Liste darstellen. Also wenn ich ChatGPT irgendwie gefragt habe, erstell mir eine Liste von den 100 Unternehmen von, dann hat man schon gemerkt, da wurden dann teilweise dann nur 10 rausgesucht und das wurde dann irgendwie begründet. Das hat
Ich
nicht so
hab's gesagt.
geklappt, sich dort größere Datenmengen ausgeben zu lassen. Und das scheint mir so, dass das hier nicht unbedingt der Fall ist. Bevor ich jetzt weiterrede, Heiko, hast du schon ein bisschen Berührung gehabt mit der Funktion?
Ich habe ein bisschen rumgespielt, vielleicht nochmal ganz kurz, das nochmal ein bisschen einzusortieren. Also das Thema Halluzinieren oder Fantasieren, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen bei den Modellen. Wer das mal ausprobieren möchte, ich habe das mal, am Anfang habe ich einfach mal eine Biografie von mir, die ChatGPT schreiben lassen. Und der Übergang von Sachen, die stimmen, zu Sachen, die frei erfunden sind, ist halt völlig fließend. Das ist halt wirklich das Interessante, weil da, wo es aufhört, für mich gibt es wenig Infos online, mehr als über viele, aber natürlich nicht viel im Vergleich. Aber das System schreibt halt einfach weiter, weiter, weiter mit dem, was da ist und von veranstaltet in den Marketingkongress zu hat eine E-Commerce-Ausbildung gemacht in dem und dem Unternehmen, was es nicht gibt, ist halt dann wirklich nur ein halber Satz. Und das ist halt genau das Problem, was diese Modelle inhärent ein Stück weit haben, was jetzt nach und nach zurückgefahren wird. Aber da muss man wirklich aufpassen, wenn man halt einfach nur sich darauf verlässt, was das Ding einem da rauslässt, weil die Überzeugung, mit der diese Inhalte da drinstehen, die frei erfunden sind, die ist halt schon sehr, sehr hoch irgendwie immer.
Und es passiert auch noch immer. Also auch jetzt, wir testen ja auch so gerade so ein bisschen im Business-Kontext rum, wo kann man jetzt genau solche Anfragen wie machen? Und es ist alles nach wie vor nicht fehlerfrei, aber es ist ein riesiger Schritt dahin, wiederum mehr eine Antwort zu haben, auf der man sich ein bisschen mehr verlassen kann auf das, was da, als das, was da vorher rauskommt. Du hast auch noch was mit Microsoft und
Genau,
Copilot, hast
weil du erwähnt hattest, dieses, ich muss hier dann her switchen und ich habe hier so viel Credits und so weiter. Eine Möglichkeit ist, zu checken, was habe ich bei Microsoft für einen Account und was kann ich in Copilot nutzen als Windows-Nutzer und so weiter, weil da werden diverse Funktionen, die ChatGPT sich bezahlen lässt, teilweise einfach frei reingepackt. Also das ist nochmal ein weiteres Tool, technisch ChatGPT im Hintergrund, aber quasi bezahlt von Microsoft, je nachdem, was ich vielleicht für einen Windows-Account oder für einen Team-Account oder whatever habe. Oder auch, ich kenne mich gar nicht mehr aus bei Windows, ehrlich gesagt, aber das ist auf jeden Fall eine Option anzukommen. Bei ChatGPT ist man ja inzwischen sehr schnell, wenn man nichts ausgeben möchte, an der Grenze und die Credits sind halt aufgebraucht. Also insofern, du hast jetzt aufgemacht, Perplexity kann man nutzen, Grok kann man nutzen, Copilot kann man nutzen und dann ChatGPT. Das heißt, die Tools sollten eigentlich nicht ausgehen.
Genau, und es kommen Tools nach und nach und nach. Und ich habe, wir wollen hier ja immer die neuesten Sachen vorstellen. Und zumindest die, die, ich sag mal, in der Presse international ein bisschen etwas bewegen. Und dort kam ein weiteres Tool auf, wo auch wieder der erste Eindruck toll ist. Leider konnten wir beide es noch nicht testen und benutzen. Wir haben uns da auf die Warteliste packen lassen, aber vielleicht hast du auch schon gehört, Manus, und zwar manus.im. Ähnlich wie die angedachte, wohl extrem teuer angebotene Funktion, die OpenAI bald herausbringen wird, wovon wir hier schon die ganze Zeit schwärmen und wo ich von Christian immer Gegendruck bekomme. Also wie sexy es ist, seinen Rechner oder ein rechnerähnliches Element hier nutzen zu können. Also sprich über die eigene Websuche des LLMs hinaus, dem Tool viel komplex die Möglichkeit zu haben, dem Tool viel komplexere Aufgaben zu geben. Ich habe ein bisschen in den News gehört. Ich habe mir ein, zwei Videos zu dem Thema angeschaut, angemeldet. Man wird dort, also erstmal Punkt Nummer eins, wie die ihren Product Launch machen, ist eigentlich auch eine Sache, die sollte man sich nochmal aus Marketer-Sicht richtig anschauen. Für mich sieht das fast so ähnlich aus wie so ein Krypto-Launch, was die da hinlegen mit dem parallelen Discord-Channel und
Ist das
alle
gut oder
5 Tage werden wir, also auf jeden Fall funktioniert es anscheinend, ja.
schlecht?
Also den Teil, den packen wir mal dazu. Aber sie launchen es, es gibt bedingt Zugang, aber über den Discord-Kanal und auch über die Webseite kann man quasi die Aufnahmen sehen von Anfragen, die erstellt wurden und was da rauskommt. Und man muss es sich ein bisschen so vorstellen, wir benutzen aktuell eine Chat-Oberfläche mit ChatGPT und das ist so das, was so benutzt wird. Der technische Stack, so wie ich es verstanden habe, korrigiert mich da gerne in den Kommentaren, ist grundsätzlich noch mal ein bisschen ein anderer. Anstatt dass man quasi nur einen Browserzugang hat, man kann es auch wieder lokal installieren und solche Sachen, aber gehen wir davon aus, man nutzt deren Service, dann hat man parallel noch einen gesamten Webscraper drin und ein eigenes Linux-System und ein eigenes File-Hosting. Was bedeutet das? Und ich will zum Beispiel mit ChatGPT, ja, also es gibt ja auch noch andere Tools, die viel mehr darauf sich konzentrieren, zum Beispiel ein Programm schreiben lassen will, ein Feature schreiben lassen will, eine Webseite erstellen lassen will, dann wird mir der Code dort erstellt und ich muss ihn quasi erstmal ins Web laden, um ihn überhaupt in wirklich schön darstellungsfähig zu haben. Und das ist so eine Kleinigkeit, in Anführungsstrichen Kleinigkeit, die hier übernommen wird. Und man ist so in der Lage, wirklich aus einem Prompt zum Beispiel sehr komplexe Dashboards zu bauen. In dem Video habe ich gesehen, dort wurde mit einem Prompt ein gesamtes Arcade-Spiel gebaut, also ein komplett funktionstüchtiges, einfaches Computerspiel, inklusive Webseite und Werbemittel. Also ich war zumindest beeindruckt, das zu sehen, weil, wie ich sagte, das ist die Vorschau auf das, was in Zukunft kommen wird. Und hier kann man zumindest mal beobachten und hoffentlich bald auch für bedeutend kleineres Geld den Zugang dazu haben, um hier solche Sachen mal auszuprobieren. Hast du
Ich meine,
parallel
das ist ja ein
davon?
Thema, was du auch angesprochen hast, die letzten Wochen, was wir schon ein bisschen diskutiert hatten. Diese Frage, es gibt die Modelle, die entwickeln sich weiter, aber es gibt ja die Produkte, die darauf aufsetzen. Und die Produkte sind eigentlich das Interessante. Bei mir war das Thema raus aus dem Chat-Tool. Du hast, glaube ich, aufgemacht den Punkt, eben der Produktentwicklung, was viel, viel spannender ist und was vielleicht auch andere Firmen besser können, als von mir aus ChatGPT. Und das ist ja hier so ein möglicher Ansatz. Das ist natürlich vielleicht auch viel Fluff dabei und viel Show und so weiter. Und ob man wirklich irgendwelche Billigspielchen da am Fließband produzieren und raushauen muss, sei dahingestellt. Aber es ist natürlich super, super interessant, was möglich ist. Und dann natürlich auch, was möglich ist, wenn man dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt und nicht nur quasi ein Prompt quasi raushaut am Ende.
Genau, also wie gesagt, es ist wieder das Maschinengewehr in den Händen eines Affen. Ja, also es ist auf jeden Fall, wie du sagst, es ist ein neues Produkt daraus gemacht, eine Anwendung, also etwas, wo man sieht, das hat Zukunft. Und das Ergebnis wird natürlich nicht langfristig sein, dass man seine Zeit damit verplempert, irgendwelche Spaßprompts und Videospiele zu machen, sondern dass man sich überlegt, wie kann ich genau das hier nutzen, um meine Prozesse und wiederkehrende Prozesse
Ja.
abzubilden. Und da kommt halt die neue Dimension da hinzu, die eben außerhalb des Webs stattfindet, mit Sachen, die wirklich auf deinem Rechner funktionieren. Und ich bin jetzt selber nicht Programmierer, aber mein Verständnis ist so, dass es diverse Programme auf deinem Rechner gibt, die du auch volle Pulle über das Terminal benutzen könntest, wenn du ein Freak bist und weißt, was du tust. Und das kann die Software schon, ja, also inklusive eigene, wie soll man sagen, Libraries irgendwo reinladen und dann wieder Python voll laufen lassen, lokal und so
Genau,
weiter.
kann gar nichts schief gehen, das stimmt.
Also zum Thema, was schief gehen kann, Bugfixing im Bereich AI muss der Horror sein, weil du weißt ja
Ja.
nichts mehr, ja,
Genau,
also wenn
was habe ich denn
du,
da gemacht überhaupt? Keine Ahnung.
genau, du weißt nur noch so, okay, was kommt am Ende bei raus, was das ganze Ding
Ja.
macht, das weiß kein Mensch mehr. Und die Ressourcenverschwendung vor dem Herrn
Ja.
wahrscheinlich mit oben drauf.
Ja.
Aber ich finde, es ist ein richtiger Schritt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, oder wir sehen zumindest, in welche Richtung das alles gehen wird. Und ich finde auch noch eine Sache. Ich schaue mir immer gerne an. Also ich bin ja immer Geschäftsideen interessiert, ja. Ich halte mich immer zurück, in den letzten Jahren neue Sachen umzusetzen, aber ich bin immer ein bisschen heiß darauf, eigentlich zu sehen, was passiert. Und ein ganz toller Indikator ist zu sehen, in was für Projekte investiert Y Combinator. Das ist mittlerweile eigentlich so, ne, zum Gedanken, wovon der uns schon Ewigkeiten ernährt, ja, die Tatsache, dass sie in den USA ein paar Jahre weiter sind, als wir das hier im deutschsprachigen Raum sind. Und ich glaube, da liegt noch riesiges Potenzial, was gehoben werden kann. Denn was sich gerade durchsetzt und was immer mehr kommt, auch im AI-Bereich sind Open-Source-Projekte. Und Open-Source-Projekte haben halt die Eigenschaft, dass sie Open-Source sind und sie sind auch ziemlich strikt Open-Source, weil wir befinden uns irgendwie in einer sehr schwammigen Zeit. Auch jetzt mit Blick aus Quenten. Es ist so schwer abzusehen, wo wirklich das Geld hinterher mit AI verdient wird, und wo AI tatsächlich stattfindet. Deswegen ist so der Ansatz so, hey, wir programmieren einfach drauf los, wir lassen die Community mitprogrammieren, wir teilen das mit euch allen und wir schaffen uns Geschäftsmodelle, wo wir quasi ein Hosting davon anbieten oder ein Service, ein Support drumherum oder richtige Done-for-You-Services. Und das hat man hier bei Manus jetzt im Schnelldurchgang gesehen. Wir warten ja beide auf die Einladung und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen. Bei Discord sind, glaube ich, 27.000, die ein Trauer-Emoji geschickt haben, wo die fünf Codes weg waren. Es hat sich gleich ein Open-Source-Projekt wohl draus gebildet, was exakt dasselbe abbildet und was es halt jetzt schon zugänglich macht. So ähnlich wird natürlich wieder irgendwelche Schwächen haben. Aber auf der anderen Seite bedeutet das, wenn man hier ein bisschen Geld rein investiert und so ein Projekt eindeutscht und deutschen Support um so ein Projekt drum entwickelt, dann kann das eine Menge sein. Also dann kann das ein tolles Projekt sein. Und so was Ähnliches gibt es auch bei browser-use.com, auch ein sehr frisches Y Combinator Projekt. Auch prinzipiell derselbe Ansatz. Im Moment ist es nur auf Agents innerhalb des Browsers bezogen, aber immerhin, damit kann man ja schon eine Menge machen. Und da ist auch der Ansatz, die gehen gleich Open Source. Und das, was sie als Bezahlware anbieten, ist nichts anderes als das Hosting. Das bedeutet, man könnte sich selber den Quellcode schnappen und genauso die Webseite, die in Englisch haben, in Deutsch machen, halber Preis dran kleben. Das gleiche vermarkten. Ich vermute, die Setup-Kosten sind marginal. Und bin gespannt, wer da auf solche Ideen kommen wird. Also ich sehe
Ja.
da tolle, tolle Chancen.
Ich denke, ein interessanter Punkt ist ja, wie du gesagt hast, was jetzt, das ist vielleicht ein Ausblick auf das, was passiert. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, dass wir so das Gefühl haben, bei den Modellen ist so langsam der superschnelle Wachstum ist vielleicht ein bisschen weg. Wer weiß, was ChatGPT-5, ob das vielleicht nochmal einen Boost gibt, aber irgendwie so die Easy Steps sind erstmal durch. Wir haben die Modelle. Das heißt, 2025 ist vielleicht wirklich die Frage, was man mit diesen Modellen alles ein Produkt eben machen kann. Und da Thema Agenten etc. ist sicherlich mit ein spannendes Ding. Aber eben alles, was weggeht von, geht einen Text ein, kriege einen Text raus, hin in die reale Welt, ist, glaube ich, das super, super Interessante. Und das ist vielleicht wirklich so ein Ausblick eben, wie du gesagt hast, was möglich ist. Und dann am Ende muss man gucken, was ist nur eine geile Demo und was ist wirklich dann auch als Produkt nützlich. Das entwickelt sich ja dann von alleine letzten Endes. Also die erste Phase, geile Sache, die ist natürlich immer da. Und aber dann ist ja die Frage, was kann man wirklich machen? Also vielleicht eher, weiß ich nicht, mein Business Dashboard versus Videospiel als Beispiel, als echten realer Nutzen zum Beispiel.
Ja, das heißt, wir sind in der Spielphase und was sind so die ersten Sachen? Wie nennen die das? Kennst du den Begriff TTP in der Spieleentwicklungsbranche?
TTP? Ich glaube nicht.
TTP heißt TTP. Time to Penis. Also immer, wenn du Leuten erlaubst, irgendetwas zu machen,
ach so, ja, okay,
in einem,
ja,
Computerspiel. Okay. Ja, das ist einfach, verstehe, so die Frage, ja, bis der Erste da kommt und das meint. Ja. Und so hast du hier bei den ersten Prompts und die ersten Sachen, die da eingegeben werden, natürlich auch deine Spielereien und so weiter. Und wir lachen auf der einen Seite, wir werden sehen, wie andere Leute mit Spielereien Geld machen können. Zum Thema Computerspielen, das ist ja Spiele, das ist ja auch nicht ganz aus außer Luft gezogen, denn es gibt schon die Stories von Spiel entwickelt mit AI, was 20 bis 50.000 pro Monat bringt. Also dieses Thema gerade so, da gibt's ja Welten von Browser-Games, von Arcade-Games, von so super simplen Sachen, wo man auch gerade weil das so neu ist, so ähnlich wie damals die Pixel verkauft worden sind, auch da durch interessante Sachen was machen kann. Klar, es ist viel Spielerei, ist natürlich noch dabei, aber wenn wir nochmal kurz auf die Use Cases zu sprechen kommen, ja, Spieleentwicklung, wie gesagt, du findest es nicht so interessant, aber ich fand es als Beispiel.
Ich finde es interessant, aber wie gesagt, also auch da ist natürlich zwischen Demo, 3 Sekunden, sich was anschauen zu einem wirklichen Videospiel, wo heutzutage 10.000 Leute 3 Jahre dran arbeiten, ist natürlich ein weites, weites Feld, logischerweise.
Was man, für welches Thema das auch interessant sein kann, sind interaktive Vergleichsseiten. Also jeder generell Vergleichsseiten, Thema Recherche, Aufwand und so weiter und vor allen Dingen fortwährender Rechercheaufwand. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo man das mal eben mit verbinden könnte. Diese ganze IoT-Welt, die über den Rechner und übers Handy zugänglich ist, was das Thema Haustechnik, Hauselektronik und so weiter angeht, da sehe ich auch die witzigsten Sachen, die da kommen. Übrigens auch eine Sache, cooler Business Case, auch für Investoren, die so ein bisschen Fördermittel und sowas mitnehmen wollen. Und vor allen Dingen in Kombination mit billigem Strom kann man noch ein paar Sachen machen. Aber auch da findet AI den Zugang und ich spreche von Stromspeichern. Also ein Geschäftsmodell in Deutschland, es wird viel erneuerbare Energien erzeugt, die produzieren natürlich zu dem Zeitpunkt, wo man es nicht benötigen kann. Und demzufolge ist der Strom nachts quasi gratis und in Stoßzeiten teurer, als man es eigentlich hier von seiner Rechnung gewohnt ist. Ich gebe es sicherlich nicht ganz richtig wieder. Aber die Idee ist, dass du dieses ganze Ein- und Verkaufen und Abgabe von Strom und so weiter mittlerweile natürlich auch AI überlassen kannst und mit AI optimieren kann. Und ein so ein Punkt, den hatte ich vorher vergessen, wenn es darum geht, diese Fehler auszumerzen. Ein riesiger Bereich, der jetzt auftauchen wird, das ist dieses, ich sag mal, die letzten Meter antrainieren auf den eigenen Case. Ja, also kann ich sogar ein echtes Beispiel geben. Beim Thema Software, Oberfläche und der Validierung von Daten, wie wir es haben, beim Import von Kontaktdaten. Also du importierst bei Quenten Kontaktdaten, in der Regel mit einer CSV-Datei. Und diese CSV-Datei muss aktuell noch manuell, musst du quasi die Spalten für Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und so weiter, ja, manuell den Kontaktfeldern innerhalb von Quenten zuweisen. So, das ist eigentlich eine Traumaufgabe für AI, weil da kannst du, was spielt das danach für eine Rolle, ob da jetzt eine Excel, eine CSV oder eine Textdatei hochgeladen wird, spielt absolut gar keine Rolle. Bei dem Mapping von Daten kann man helfen und so weiter. Und dieses, das meine ich mit dem letzten Antrainieren von Daten, wenn du auf einmal Beispieldatensätze hast, wie das in der Praxis funktioniert und wo man auch merkt, wo mal die Fehler aufgetaucht sind, dann kann man eben seine kleine AI-Funktion, wie man sie auch immer nennen mag, hier für diesen Fall schon optimieren und auf ganz, ganz tolle Ergebnisse hier kommen. So, was haben wir? Okay. Coole Demos versus nützliches Produkt habe ich hier noch als Notiz und dann haben wir den.
Genau, das haben wir, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Super. Also wie gesagt, die Frage ist am Ende, was ist davon dann wirklich interessant und was ist einfach nur jetzt 3 Sekunden der neueste geile Scheiß?
Auch hier beim nächsten Thema, auch wenn wir es wiederholen, aber es ist natürlich das größte und naheliegendste Thema und hier hat sich Heiko gut vorbereitet, das ist das Thema Content-Erstellung. Ja? Wie wertvoll ist KI bei der Content-Erstellung? Wir haben es hier mit Sprachmodellen zu tun und es ist natürlich das Logischste der Welt, dass Content erstellt werden kann. Wir sind auch in der ersten Folge sehr umfangreich darauf eingegangen, wie man eben auch Content produzieren kann, der in seinem Kontext, um ein Wort zu bleiben, hier vernünftig funktioniert. Wir nutzen hier für die Aufnahme, nutzen wir ein Tool namens Riverside. Wir nutzen Opus Pro und alle möglichen Tools, die schon bei der Aufbereitung von Content, in welchem Medium auch immer, hier aktiv sind. Vielleicht auch mal an dieser Stelle, wenn du mal einen Kommentar hinterlassen willst, egal auf welcher Plattform du jetzt hier gerade zuschaust oder zuhörst, mach das doch mal. Die Frage, wie intensiv nutzt du in deinem Business denn schon KI für die Erstellung von Inhalt.
Genau, wenn wir da nochmal ein bisschen drüber nachdenken, also wir haben jetzt diese Sprachmodelle, wir hatten, glaube ich, die letzten Wochen so ein bisschen aufgemacht, das Thema eben möglichst viel Kontext geben, dass man nicht nur die Modelle hat. Wir haben das Thema Custom GPTs angesprochen als Möglichkeit dahin, dass man eben spezifische Inhalte auch produzieren kann. Und jetzt aus unserer alten Welt, wo wir so ein bisschen herkommen, digitale Produkte und so weiter, das ist natürlich super, super interessant. Nur als Beispiel, wie tief man da in die Themen einsteigen kann und wie spezifisch man Produkte oder Kampagnen machen kann in Zukunft. Versus, bisher ist es ja so, es gibt vielleicht eine Automatisierung, man schickt Leuten irgendwie 20 E-Mails, aber man schickt den meisten Leuten die gleiche E-Mails. Natürlich versucht man, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist und sowas wie Quentin nutzt, das ein bisschen zu differenzieren, aber am Ende ist es halt doch oftmals so, man muss ja die E-Mails auch verfassen oder schreiben oder muss die Landingpages machen und da sind einfach, oder waren, das waren ja bisher so, war ein bisschen, war die Grenze einfach. Sich hinzusetzen, E-Mail schreiben etc. Und was wir zum Beispiel jetzt bei uns machen in unseren internen Prozessen, ist, dass wir halt immer diese Schritte von Anfang an durchgehen, angefangen, was ist mein Thema, was ist dafür die Zielgruppe, dann kann ich einen Kundenavatar generieren lassen und dann kann ich spezifisch für diese Konstellation, kann ich dann eben einsteigen und kann sagen, dafür erstelle ich jetzt ein Produkt. Und wenn man diese Idee ein bisschen weiterspinnt, dann ist es relativ einfach möglich, in Zukunft eben 10, 20, 50 E-Mail-Kampagnen nebeneinander laufen zu haben, die super spezifisch für die jeweilige Zielgruppe gedacht sind, die Leute abholen, die das Wording verwenden, was für die Zielgruppe passt, alles, was eben an dem Thema Kundenavatar dranhängt. Wenn ich nur ein Produkt spezialisiere für Leute über 50, unter 50, für Männer, für Frauen etc., da gibt es super, super viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist mit ein großer Vorteil, den wir in Zukunft haben, dass die Basis, Inhalte zu erstellen, die ist Stand jetzt extrem einfach. Wir haben uns da viel Arbeit gemacht, waren so immer noch teilweise natürlich, machen auch immer noch Sachen natürlich selber. Aber mal eine E-Mail zu schreiben mit einer Einladung für eine Konferenz, für ein Webinar, für ein Training, auf eine Demo, das ist ja alles ja Pipifax eigentlich mit den KI-Tools.
Es wird auf jeden Fall um Längen einfacher und exakt das, was du gerade gesagt hast, das habe ich, wo wir Drohnen versucht haben zu verkaufen, da habe ich das so direkt mitbekommen wie nirgendwo anders, weil wir hatten quasi ein Gerät Und das wurde von mindestens drei komplett unterschiedlichen Zielgruppen aus unterschiedlichen Gründen gekauft. Das exakt selbe Produkt. Da gab es die Vermesser, da gab es die Leute, die Industrieinspektion gemacht haben und da gab es die Leute, die Security gemacht haben. Und technisch gesehen war der Unterschied gleich null oder wirklich marginal. Aber die Ansprache an diese Zielgruppe natürlich komplett unterschiedlich, weil Sicherheitsangestellter hat ein ganz anderes, muss ganz andere Inhalte bekommen als ein selbstständiger Vermesser, der sich die Drohne kauft, um damit Business zu machen. Und da hast du recht, das ist ein mega genialer Tipp. Man ist hier in der Lage, einmal seine Kampagne aufzustellen und die eben super schnell für mehrere Branchen, für mehrere Zielgruppen, für mehrere Kundenavatare hier anzupassen. Und ich finde, das geht auch ein bisschen Hand in Hand mit einer Sache, die bei uns gerade aktuell ist, nämlich die Hauptfrage, womit fangen wir denn jetzt an? Ich erzähle ja schon ein bisschen länger, wir sind hier am Rumspielen und Lernen auch die ganze Zeit, so, aber was ist so mit einer so wirklich dieser allerersten Dinger, die mit reinkommen? Und da spielt das, was du gerade gesagt hast, hier eigentlich eine sehr elementare Rolle, auch in dem Zusammenhang, wie wir es einsetzen könnten. Und ich spreche hier von Lead Scoring, also um einen Wert für einen Kontakt bestimmen zu können, muss ich natürlich etwas über den wissen. Ja, im B2C-Bereich über Peter Müller etwas zu finden, wird bedeutend schwieriger sein als über Firmen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stattfinden und auch schon mal ein bisschen größer sind. Und wie würde man jetzt versuchen, die Leute in solche einzelnen Sequenzen reinzubekommen? Der einfachste Weg ist natürlich, eine Umfrage zu machen. Die Wahrheit ist aber, eine Umfrage kostet Conversion. Also ein einzelnes Formular, das senden viel mehr Leute ab, als die Umfrage zu machen. Aber wenn ich bei diesem kleinen Formular die Domain und den Firmennamen ermitteln kann, dann habe ich auf einmal schon ein bisschen Grundlage, mit der ich jetzt in unserem B2B-Vertrieb-Kontext eine Menge anfangen kann. Denn für uns ist es ein riesiger Unterschied. Wen haben wir da vor uns und welche Priorisierung nimmt dieser Lead ein? Beispiel, es trägt sich jetzt ein Blue-Chip-Unternehmen ein und das ist ja etwas, wo man sagt, hey, das ist ein Lead, der sollte auf gar keinen Fall untergehen. Der hat ja so eine Priorität, dass ich eigentlich schon, wenn die nur den kostenlosen Testaccount angemeldet haben, dass ich eigentlich schon darüber informiert sein will und postwendend anrufen will. So weiß ich vielleicht, dass wir bei gewissen Zielgruppen, dass sich das lohnt, mit denen zu sprechen und bei anderen lohnt sich das vielleicht nicht damit zu sprechen oder eben alleine nur die Unternehmensgröße, die definiert bei uns eigentlich schon so viel, was die Ansprache macht. Das sind alles Informationen, die kann man, da kommt ein Lead rein, den könnte man jetzt anreichern mit Informationen, die man im Web oder in anderen Datenbanken findet und dann mit einem Prompt im eigenen Kontext so etwas wie ein Lead-Score erstellen. Also erstelle mir einen Score zwischen 1 und 10. Wie gut passt der zu meinem Business? Hier sind die Informationen zu meinem Business. Das sind die ICPs, also die Kundenavatare, von denen ich aktuell ausgebe. Aber denk nochmal nach. Ja, also sowas. Das ist so ein direkter Anwendungsfall und wo man dann abhängig von den gesammelten Informationen genau in so eine passende Kampagne zurückschießen kann. Ne?
Ja. Analog dazu könnte man auch jetzt in eurem Fall zum Beispiel die bestehenden Kunden-Accounts sich angucken. Wie viele Leads haben die? Wie viele Kampagnen haben die? Und dann auf der Basis vielleicht Support anbieten oder Upsell-Prozesse anbieten auf Basis von dem, was wirklich passiert. Oder versuchen zu retten, wenn die seit einem halben Jahr nichts gemacht haben und so weiter und so fort.
Exakt das. Ja,
Ja.
Customer Retention, ein Riesenthema. Es ist so wertvoll, wenn man ein Abo hat, sich um das Thema Abwanderung zu kümmern. Das rechnet sich oftmals mehr, als das Geld im Marketing zu stecken. KI-Integration, Google. Das Thema habe ich dir mit dem Smiley nochmal zugeworfen quasi.
Genau, wir hatten gesagt, wir wollen mit Wins und Fails aufhören. Ich bin tatsächlich immer noch sehr interessiert daran, Google Gemini zu nutzen, was sehr interessant ist, was übrigens in allen meinen Podcasts jetzt inzwischen Werbung macht. Also es wird immer mehr, die sind echt am Pushen. Und wieder bei unserem Punkt zu bleiben, der Vorteil, das Tool in meiner Arbeitsumgebung zu haben. Ich arbeite halt fast ausschließlich mit Google Drive, mit Workspace, mit Google Docs. Ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Ich kratze da erst so ein bisschen an der Oberfläche, aber zum Beispiel eben ein Formular, also eine Tabelle sich anzugucken, auszuwerten, da sind schon super viele sehr interessante Themen da und da sind wir wieder eben weg von, wir müssen in den Chatbot rüber und hin und her kopieren, hin zu, wir sind da, wo wir gerade arbeiten, wohin ja der Weg tendenziell, denke ich, auch gehen wird. Und was jetzt im Moment auch bei Google ja mit im Paket ist, bei Workspace, was wir eh bezahlen.
Wie du sagst, der Zugang dazu, der wird es hinterher ausmachen und Google hat schon oft bewiesen, dass sie den Last Mover Advantage haben bei
Ja.
gewissen Sachen. Ja. Auch ein riesiges Thema, wo ich auch glaube, weil die Verbreitung von Google Workspace so groß ist, wird dann dieses Thema Agent-zu-Agent-Kommunikation sein. Also ich sende Newsletter an alle raus. Und ich sage, hey, ich habe hier drei Pakete, ja, ich habe hier drei Bücher zu verschenken, davon habe ich jeweils 100 Stück. Antworte mir mal, welches ich dir davon kostenlos wohin senden kann. Das könnte also auch so eine, es könnte auf einmal einen ganz anderen Dateneingang wieder geben, wo man auf einmal dieses Thema lausche auf mein Postfach und sammle dort Informationen und reichere damit die Daten in meinem CRM an und starte oder stoppe irgendwelche Kampagnen. Also ich glaube auch, dass das
Ja, sehr interessant. Ja.
einer mit der ersten Sachen sein könnte, die bei uns so in der E-Mail-Kommunikation so mit eine Rolle spielen. Und da kommt genau die Frage, machst du es gleich mit Gemini? Why not? Also ich würde so, was Produktausrichtung angeht, ich fühle mich so an, also wenn es nach mir ginge, wäre ich jetzt schon voll bei Google integriert, weil die in 20 Jahren haben die vermutlich 80% der Business-Postfächer. Und ja, man muss da halt sein, wo es stattfindet, wie es Gemini eben auch macht. Das ist eben da und der Zugang zu Drive und so ein E-Mail-Postfach und so weiter ist gleich alles gegeben. Wir haben letztes Mal nur kurz drüber gesprochen, aber ChatGPT 4.5, die große Ernüchterung, der große Fail. Aber ich will einen Satz sagen, den du dazu letztes Mal gesagt hast. Du hast gesagt, es ist halt auch nur die Version 4.5. Und manchmal kriegen wir da vielleicht was in den anderen Hals. Aber es war nicht beeindruckend, oder?
Naja, es war kein großer Step halt. Immer noch beeindruckend. Man kann ja auch sagen, auf der grünen Wiese, wenn wir das gehabt hätten vor 2 Jahren, wäre es eine geile Sache. Ist halt so, dass wir quasi permanent hier die Verdoppelung erwarten, letzten Endes der Leistung. Und wie wir gesagt haben, das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie das Ende ist angekommen, was dieses LLM-Thema angeht. Der Content ist ausgelesen. Es gibt nur 8 Milliarden Menschen mit dem Content. Der ist jetzt alles testen. Insofern muss man da jetzt weiter gucken. Halt, eine Richtung ist das Produkt, was wir eben besprochen hatten. Und dann gibt es sicherlich noch viele, viele andere Ideen.
Also Mini-Recap an dieser Stelle. Neues Modell kam raus. Wir haben uns die Zeit genommen, haben das Einführungsvideo quasi geschaut und im Ergebnis ist es so, hey, im Vergleich zu den anderen neuen Sprachmodellen, die auf dem Markt sind, sind wir A schlechter, aber die Wortwahl ist ein bisschen besser. Das war so das Resümee, was ich da rausnehme. Aber es ist natürlich schneller. Es hat ja auch was mit Effizienz zu tun und auch ganz oft die Frage, welches Modell benötige ich für welchen Zweck und für kann ich da für meinen eigenen Zweck noch antrainieren.
Was auch ein Problem ist, wenn du jetzt in ChatGPT reingehst, hast du, glaube ich, 10 oder 7 oder 8 Modelle zur Auswahl. Jedes mit einem Sätzchen beschrieben, was es besonders gut kann. Das ist natürlich absolut userfreundlich für die große, große Mehrheit. Da erstmal zu überlegen, was nehme ich jetzt für ein Modell und dann da nochmal einzusteigen. Das wird sich ja, glaube ich, dann auch ändern mit den nächsten Steps, wenn ich es richtig verstanden habe. Soll ja 5.0 dann so das Modell für alles sein.
Ja, da wird dann, glaube ich, vorausgewählt, dann machen die halt
Ja,
die Auswahl,
wahrscheinlich.
glaube ich, welches Modell
Genau.
dann für deine Anfrage gerade so das Richtige
Macht
ist.
ja Sinn.
Ja, Was man da vielleicht noch reinbringen muss, genau das, diese Auswahl zwischen den ganzen Modellen. Also ich habe wirklich mir dann nochmal die Frage gestellt, welches ist jetzt wirklich das beste Modell für welchen Zweck? Und ich selber war in der täglichen Nutzung Ewigkeiten bei dem O1-Modell gewesen und nach der Recherche und nach weiterer Nutzung benutze ich quasi ausschließlich nur noch O3 Mini High. Das ist so mit das Akkurateste. Die Namen werden auch immer komplizierter. Das sind
Ja.
dann sechs Bindestriche. Wie ich ja schon eingangs erwähnt hatte, dieses Thema Deep Search, wenn es sich preislich lohnt, mache ich am liebsten diese Nachfragen und nutze diese beiden Modelle hier hauptsächlich. Okay, also, was bleibt hängen? Was nehmen wir mit? Für mich bleibt auf jeden Fall oder ist hängen geblieben aus der letzten Zeit und hat sich verfestigt, dieses Thema Deep Search, Empfehlung, definitiv mal benutzen. Thema Manus, wir bleiben dran. In der nächsten Woche gibt es hierzu definitiv nochmal ein Update. Und wir haben auch noch eine Frage an die Community. Wer Thema Deep Research schon mal wirklich ausprobiert und für welchen Anwendungsfall? Und wer sitzt vielleicht auch schon längst auf der Warteliste von Manus? In diesem Sinne von mir, ciao, Heiko.
Mir auch. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao.